Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Ina Rotscheid herzlich willkommen. Eine Doku über den Dschihad in Europa und ein katholischer Bischof muss vor Gericht. Das sind unsere Themen heute hier bei Tag für Tag. Fast 22 Jahre auf den Tag genau ist es her, der Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001. Seitdem haben Islamisten allein in Europa rund 150 Attentate begangen. 800 Menschen wurden dabei getötet und Tausende verletzt. Erst im Januar war in Spanien ein Islamist in eine Kirche eingedrungen und hatte den Küster getötet und viele Menschen verletzt. Das alles zeigt, islamischer Extremismus in Europa ist nach wie vor präsent und er ist eine Gefahr für die Demokratien auf unserem Kontinent. Davor warnt der französische Politikwissenschaftler Hugo Micheron. Er forscht seit vielen Jahren zu dem Thema und hat jetzt ein Buch zur Geschichte des Dschihadismus in Europa veröffentlicht. Diese Recherchen wurden jetzt in einer dreiteiligen Doku verfilmt, zu sehen heute Abend im deutsch-französischen Kulturkanal Arte. Suzanne Krause hat sie für uns gesehen.
In der Fernsehdokumentation Dschihad, Europas Gotteskrieger, beschreibt Hugo Micheron fast 3 Stunden lang und als erster Forscher die Geschichte der Umtriebe radikaler Islamisten auf unserem Kontinent.
Problemviertel am Rande großer Metropolen. In Belgien, Frankreich, Großbritannien. Stadtteile, in denen die Mittelschicht lebt. In Dänemark, Deutschland. Ganz verschiedene Orte, doch eines haben sie gemeinsam. Seit 30 Jahren fasst hier eine Minderheitsideologie des Islam Fuß, die sich immer weiter ausbreitet. Der Dschihadismus. Von den ersten Predigern bis zu den europäischen Terroristen. Diese totalitäre Ideologie macht immer gewaltsamer auf sich aufmerksam.
In 3 Kapitel, je ein Jahrzehnt, hat der französische Politologe die geschichtliche Entwicklung unterteilt.
Bekannt ist, dass der europäische Dschihadismus Anfang der 1990er Jahre aufkam. Ich möchte vor Augen führen, wie dieses Phänomen sich so ausweiten konnte. Anfangs betraf es nur ein paar Dutzend Aktivisten, fast allesamt Veteranen des Kriegs in Afghanistan gegen die damalige Sowjetunion. Ein Vierteljahrhundert später waren 6000 Europäer bereit, sich in Syrien der Terrororganisation Islamischer Staat, Daesh, anzuschließen. Meine Arbeit bestand darin, diese Entwicklung von Land zu Land aufzuzeigen.
Dans les différents pays européens qui avaient été affectés, ce phénomène général.
Von den Veteranen in den 1990er Jahren über die Pioniere im ersten Millennium-Jahrzehnt bis hin zu den einheimischen, in Europa aufgewachsenen Terroristen. In jeder Dekade habe dieser Dschihadismus sein eigenes Profil. Micheron spricht von einem roten Faden in der geschichtlichen Entwicklung. Der Dschihadismus funktioniere wie sich immer höher aufschaukelnde Wellen der hereinbrechenden Flut vergleichbar, bis sich eines Tages die aufgebaute Spannung in einer gewalttätigen Konfrontation mit der Gesellschaft per Attentat entlade. Dann, aufgrund staatlicher Repression, setze die Ebbe ein. Eine Phase, in der sich islamistische Terroristen abkapselten, neu formierten, für die nächste Flutphase. Dieses Phänomen aber würden die europäischen Staaten viel zu wenig wahrnehmen, hält der Politologe auch in seinem Buch fest, betitelt La colère et l'oubli, Wut und Vergessen. Nach einem islamistischen Anschlag pendle das Verhalten der europäischen Demokratien stets hin und her. Die erste Reaktion sei Wut, Zorn. Kaum aber habe sich die Lage etwas beruhigt, gerate die islamistische Bedrohung erneut in Vergessenheit, so Micheron.
Aber der Dschihadismus beschränkt sich nicht auf Attentate. Er produziert dauerhaft politische Auswirkungen, die den Zusammenhalt in den europäischen Demokratien tiefgehend und negativ in Mitleidenschaft ziehen. Das beginnt mit der politischen Polarisierung, die bei einer öffentlichen Debatte entsteht, in der die Themen Einwanderung, Platz des Islam und terroristische Gewalt miteinander vermengt werden.
Die Angriffe seien ein spätes Anzeichen für die Präsenz von Individuen, die dieser Ideologie und ihren mörderischen Methoden angehören, führt der Politologe aus. Sie seien lediglich ein Mittel unter anderen, um designierte Gegner einzuschüchtern.
Die Attentate erfolgen in einer Endphase als letzte Etappe, in der sich die Existenz des Dschihadismus im Herzen der europäischen Gesellschaften manifestiert. Interessiert man sich nur für die Anschläge und misst deren Bedrohungsniveau, entspricht das dem, nur die letzten Minuten eines Films anzuschauen, um dessen Qualität zu beurteilen. Über die Sicherheitsfrage hinaus existiert ein Dschihadismus zwischen zwei Attentaten, der als solcher analysiert werden muss.
Aktuell stecke der europäische Dschihadismus in einer Ebbephase. Allerdings seien speziell in europäischen Gefängnissen Salafisten sehr aktiv, um rundum die nächste Generation von Terroristen zu indoktrinieren. Der Forscher zitiert einen Franzosen, Anhänger von Daesh, der seit seiner Rückkehr aus Syrien im Gefängnis sitzt.
Für uns im Knast hier läuft es prima. Wenn wir rauskommen, wird das zu gesellschaftlichen Erschütterungen führen, weil während der Haft werden die Leute abgehärteter. Nicht im Bereich Gewalt, sondern ideologisch. Man härtet sich ab im Kontakt mit jenen, die ideologisch härter drauf sind als man selbst.
L'aspect religieux, il est très important, ne serait-ce que parce que les djihadistes se présentent auprès de.
Der religiöse Aspekt ist sehr wichtig. Schon deswegen, weil sich die Dschihadisten in der Welt als die einzig wahren Muslime darstellen. Deshalb muss man ihre Aussage ernst nehmen. Aber gleichzeitig darf man nicht dem Irrtum verfallen, diese Leute als Vertreter des Islam anzusehen. Das ist einfach lächerlich. Selbst in der Hochphase hat Daesh lediglich 40.000 Personen angezogen, eine absolute Minderheit unter den mehr als 1,5 Milliarden Muslimen weltweit. Gleichzeitig richten sich die Dschihadisten auch an alle gemäßigten Muslime. Würden die sich ihnen nicht anschließen, seien sie keine guten Gläubigen oder gar Abtrünnige. Es geht darum, anderen ein Schuldgefühl einzureden, um sie zum Salafismus zu bekehren oder um sie mundtot zu machen. Wenn man diese Dimension nicht im Blick hat, kann man die Dynamik der Dschihadisten nicht verstehen.
Die aktuelle Herausforderung, erklärt Michoron, bestehe darin, einer nächsten Flutwelle von dschihadistischem Aktivismus vorzubeugen. Wie genau? Dies sei ein Thema, das dringend in Politik und Gesellschaft behandelt werden müsse.
Dschihad, Europas Gotteskrieger, heißt die Serie auf Arte. Der erste Teil ist heute Abend um 20.15 Uhr zu sehen und jetzt schon in der Mediathek. Susanne Krause hat die Doku vorgestellt. Karin Weißenfels, dieser Name ist ein Pseudonym. Die Frau will eine Geschichte erzählen, und zwar ihre, ohne erkannt zu werden. Denn was sie erlebt hat, das hat sie beschämt und traumatisiert. In den 80er Jahren hat Karin Weißenfels in einer katholischen Gemeinde im Bistum Trier gearbeitet und wurde da missbraucht, und zwar von einem Priester, der auch ihr Vorgesetzter war. Sie wurde schwanger und trieb ab, auch weil er ihr das geraten hatte. Darüber haben wir hier auch mehrfach im Deutschlandfunk berichtet. Mittlerweile ist Karin Weißenfels als Missbrauchsbetroffene anerkannt. Bis heute belastet sie das Geschehene und seit Jahren kämpft sie darum, Gehör zu finden, vor allen Dingen bei den verantwortlichen Bischöfen. Aber ausgerechnet der Trierer Bischof Stefan Ackermann, der jahrelang Missbrauchsbeauftragter der katholischen Kirche in Deutschland war, hat nun den richtigen Namen von Karin Weißenfels bei einer Sitzung mit Bistumsmitarbeitern ausgeplaudert. Er hat es ausgesprochen und damit den Namen öffentlich gemacht. Für diesen Bruch des Pseudonyms klagt die Betroffene jetzt auf 20.000 Euro Schmerzensgeld. Deswegen muss Ackermann morgen früh vor Gericht erscheinen. Christiane Florin mit den Hintergründen.
Karin Weißenfels will unerkannt bleiben, wenn sie am 6. September ins Trierer Arbeitsgericht geht. Sie weiß noch nicht genau, welche Schutzkleidung sie anziehen wird. Auch der Name ist eine Art Sichtschutz. Die Angestellte des Bistums Trier hat ihn sich vor einigen Jahren ausgedacht, um öffentlich erzählen zu können, was ihr Geistliche angetan haben. Aber sie will nicht als Person auf ihre Missbrauchsgeschichte reduziert werden. Deshalb das Pseudonym. Karin Weißenfels ist Klägerin. Beklagter ist der Trierer Bischof Stefan Ackermann. 20.000 Euro Schmerzensgeld fordert Karin Weißenfels von ihm, weil er in einer Veranstaltung für Mitarbeitende des Bistums Mitte März 2022 ihren richtigen Namen genannt hat. Ackermann muss laut Gericht persönlich erscheinen. Das Bistum erklärt auf Anfrage des Deutschlandfunks:
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns im laufenden Verfahren nicht äußern.
Karin Weißenfels möchte nicht im Radio mit ihrer echten Stimme zu hören sein. Worin ihr Schmerz besteht, erklärt die Missbrauchsbetroffene auf Anfrage so:
Mit der Nennung meines Klarnamens hat Bischof Ackermann mich zutiefst verletzt, weil er mich dadurch meinen BerufskollegInnen gegenüber schutzlos ausgesetzt und mir damit mein Recht auf Selbstbestimmung genommen hat. Durch die Offenlegung meines Namens hat er mir irreversiblen Schaden zugefügt, da ich nun bei jeder Begegnung mit KollegInnen befürchten muss, dass diesen meine veröffentlichte Leidensgeschichte bekannt ist.
Ihre Leidensgeschichte hat Karin Weißenfels zunächst in einem Buch erzählt. Ende der 1980er Jahre wurde sie schwanger von ihrem Vorgesetzten, einem römisch-katholischen Priester. Er drängte die junge Gemeindemitarbeiterin zur Abtreibung. Auch ein mit ihm befreundeter Geistlicher habe ihr im Beichtgespräch zum Schwangerschaftsabbruch geraten. Sie selbst hätte das Kind gern behalten, so stellt sie es dar. Die gläubige Katholikin fügte sich den Priestern. Beide Beschuldigte sind mittlerweile verstorben. Thomas Schüller, Direktor des Instituts für kanonisches Recht der Universität Münster, berät Karin Weißenfels. Zur Fallhöhe, sagt er:
Der Fall Karin Weißenfels steht paradigmatisch für einen schlimmen Umgang der katholischen Kirche mit dem noch gar nicht breit erforschten und öffentlich bekannt gewordenen Feld der sexuellen und auch seelischen Gewalt an pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das scheuen die Bischöfe wie der Teufel das Weihwasser, dass das öffentlich wird. Und es zeigt auch nochmal die ganze Frauenfeindlichkeit.
Der Deutschlandfunk hat im Februar 2021 ausführlich über die Causa Weißenfels berichtet und erstmals die Namen der damit befassten amtierenden Bischöfe genannt. Vor allem Reinhard Marx, von 2002 bis 2008 Bischof von Trier, seitdem Erzbischof von München und Freising, und Stefan Ackermann, der seit 2009 dem Bistum vorsteht. Darüber hinaus hatten auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, einst Generalvikar in Trier, und als Metropolitanbischof Rainer Maria Wölki mit dem Fall zu tun. Es gab danach viele Berichte und alle Medien respektierten den Schutz durch das Pseudonym. Am 18. März 2022, bei einem Hearing für Bistumsmitarbeitende zum Thema sexualisierte Gewalt, missachtete aber einer den Wunsch der Betroffenen nach Nichterkennbarkeit. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann nannte den Klarnamen. Dieser Sachverhalt ist unstrittig. Karin Weißenfels nahm sich einen Anwalt und am 25. März 2022 unterschrieb der Bischof eine Unterlassungserklärung. Einige Wochen später, Anfang April, bat er sie per Brief um Verzeihung. Der Bruch des Pseudonyms erregte Aufsehen. Stefan Ackermann war damals noch Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz. Die unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin Klaus, nahm Stellung.
Durch den Verstoß wird die Integrität der betroffenen Person ein weiteres Mal schwer verletzt. In diesem Fall ist es besonders gravierend, weil viele im Bistum Trier die Betroffene als Kollegin dadurch identifizieren können. Die Kirchen sollten diesen Fall zum Anlass nehmen, ihre Regelungen zum Datenschutz und dem damit einhergehenden kirchlichen Verwaltungsverfahren zu prüfen. Dies sollte sich grundsätzlich orientieren an den berechtigten Belangen Betroffener, auch und gerade im Bereich Persönlichkeitsrecht und Datenschutz.
Auch Betroffenenverbände kritisierten den Bischof. Die Aufarbeitungskommission des Bistums Trier, die Karin Weißenfels als Betroffene sexualisierter Gewalt anerkennt, verbucht in ihrem Zwischenbericht die Nennung des Klarnamens als Fehler des Bischofs. Aktuell will sich das Bistum nicht äußern. Vor einem Jahr erklärte Stefan Ackermann im Gespräch mit dem Deutschlandfunk:
Das war ein Fehler, dazu stehe ich und habe mich ja auch dafür entschuldigt. Insofern ist das auch richtig, dass die Kommission das nochmal benennt. Weil das ist mir schon auch deutlich geworden jetzt in den Monaten danach, wenn mein Handeln dazu geführt hat, Betroffene zu verunsichern, in dem Sinne, dass sie sagen, wenn das dem Missbrauchsbeauftragten passiert, was bedeutet das? Also habe ich dafür wirklich Verständnis. Insofern, wie gesagt, das war ein Fehler und das habe ich auch eingesehen und eingestanden.
Ackermann war seit 2010 Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz. Nach 12 Jahren Erfahrung mit Betroffenen dürfte ein solcher Fehler eigentlich nicht passieren. Karin Weißenfels klagt auch deshalb auf Schmerzensgeld, weil sie an der Aufrichtigkeit der Entschuldigung zweifelt.
Mit seinem öffentlich inszenierten Entschuldigungsschreiben hat er meinen Schmerz noch verschlimmert. Auch Bischof Betzing hat mich sehr verletzt. Er hat in einem öffentlichen Interview mit einem Verweis auf Bischof Ackermanns Entschuldigung dessen Fehlverhalten kleingeredet.
Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, fand lobende Worte, als er Stefan Ackermann im Herbst 2022 aus dem Amt des Missbrauchsbeauftragten verabschiedete. Wenige Monate vorher hatte er im Interview der Woche des Deutschlandfunks auf dessen angeblich sofortige Entschuldigung hingewiesen, die Nennung des Klarnamens allerdings deutlich kritisiert.
Also das war ein schwerer Fehler, das hat Stefan Ackermann ja gleich gesagt. Und ich habe persönlich sehr ausführlich mit ihm darüber gesprochen, auch um wissen zu können, wie er agiert und wie er das einschätzt. Das durfte nicht vorkommen. Das war ein grober Fehler. Aber jetzt sage ich mal, sind wir in der Lage, sagen zu können, es gibt keine Fehler mehr?
Bedauernde Bischöfe, öffentliche Kritik, dazu sachkundige Stellungnahmen, was der Tabubruch für Betroffene bedeutet. Man könnte meinen, das Schmerzensgeld sei eine klare Sache. Dazu Kirchenrechtsprofessor Thomas Schöller.
Das Besondere, und darum geht es auch zum Arbeitsgericht, ist, dass sie ja weiterhin in einem Beschäftigungsverhältnis mit dem Bistum Trier steht. Und das macht eigentlich die Tat noch gravierender, denn es gibt ja die Fürsorgepflicht des Dienstgebers für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die hat er, Bischof Ackermann, zusätzlich noch beschädigt. Und insofern ist die Forderung nach Schmerzensgeld berechtigt und wird auch sicherlich affirmativ entschieden werden.
Bei einem gescheiterten Gütetermin im März dieses Jahres erklärte der Anwalt von Stefan Ackermann, man bedauere das Fehlverhalten, aber mittlerweile sei auch der Bischof traumatisiert. Ackermann distanzierte sich hinterher von dieser Formulierung. Kirchenrechtler Schüller sagt über die Strategie des Anwalts:
Er wird sicherlich in Gesprächen mit dem Bischof rausgehört haben, dass der Bischof genervt ist. Bischof Ackermann ist natürlich durch den langen Vorgang dieses Falles, der sich ja schon über Jahre hinzieht, sehr genervt. Aber das ist natürlich äußerst verabscheuungswürdig, weil natürlich der Anwalt damit die Klägerin erneut in eine für sie psychisch schwierige Situation bringt und nun ihre Anwälte wieder für ihre Reputation und ihre Gesundheit kämpfen müssen.
Auch Karin Weißenfels zweifelt an der aufrichtigen Reue. Sie wünscht sich über das Schmerzensgeld hinaus eine ehrliche Aufarbeitung ihres Falls. Sie ist der Meinung, dass nicht alle Aspekte der Taten untersucht wurden. Sie möchte wissen, warum die beiden Priester vom Trierer Bischof Reinhard Marx nur ein bisschen und von seinem Nachfolger Stefan Ackermann gar nicht bestraft wurden. Sie möchte wissen, warum die römisch-katholische Kirche Abtreibung verdammt, aber bis heute jene Kleriker schützt, die ihr zur Abtreibung geraten haben. Vom Trierer Bischof erwarte sie nichts mehr, erklärt sie.
Nachdem die Aufarbeitungskommission im Juli 2022 mich als Betroffene sexuellen Missbrauchs anerkannt hat, hatte ich die Hoffnung, dass Bischof Ackermann aus dieser Feststellung Konsequenzen ziehen würde. Damals noch wünschte ich mir von ihm, dass er die Schuld der Täter benennt und auch persönlich Verantwortung übernimmt für das, was er mir angetan hat. Bis heute ist nichts geschehen. Im Gegenteil. Bischof Ackermann ließ zu, dass sein Anwalt mich öffentlich diffamierte.
Karin Weißenfels vermutet, dass Stefan Ackermann ihren Klarnamen mit Vorsatz nannte. Die Verteidigung weist das zurück. Die Mitarbeitenden schrieben beim Hearing Täternamen auf eine digitale Tafel, darunter auch den Namen desjenigen Priesters, der ihr in der Beichte zur Abtreibung riet. Der Geistliche machte auch in Ackermanns Amtszeit Karriere. Ackermann habe während des Hearings behauptet, dieser Priester habe gegenüber Frau Weißenfels kein Unrecht begangen. So versichern es Teilnehmer des Hearings an Eidesstatt. Das Bistum beantwortet auch diese konkrete Nachfrage des Deutschlandfunks nicht.
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns im laufenden Verfahren nicht äußern.
Immerhin beantwortet es die Frage, aus welchem Topf die Anwaltskosten des Bischofs finanziert werden. Nicht aus Kirchensteuern, versichert die Pressestelle, aber aus dem bischöflichen Stuhl. Karin Weißenfels finanzielle Ressourcen sind endlich. Psychisch bringt sie die jahrzehntelange Auseinandersetzung ans Limit.
In den letzten Jahren habe ich viel Kraft und auch Geld investiert, um Aufklärung zu den Aussagen der Täter sowie dem Handeln bzw. Unterlassen der Bistumsverantwortlichen zu erreichen. Leider ist dies aufgrund der Verweigerungshaltung des Bischofs und der weiteren Bistumsverantwortlichen bis heute ohne Erfolg geblieben. Mittlerweile befürchte ich, dass ich diese für mich wichtige Aufklärung nicht mehr erleben werde.
Karin Weißenfels hat für verschiedene Verfahren eine beträchtliche Summe ausgegeben, denn ohne anwaltliche Unterstützung kommt sie nicht weiter. Appelle an die Moral der Bistumsleitung verhallen. Immerhin, die katholische Datenschutzbehörde gab ihr kürzlich Recht, attestierte Ackermann einen Datenschutzverstoß und verpflichtete den Bischof zu einer Nachschulung. Zudem setzte die Missbrauchsbetroffene, unbeachtet von der Öffentlichkeit, Mitte Dezember 2022 eine Unterlassungserklärung gegen den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, gegen Georg Betzing, durch. Er war von 2012 bis 2016 Generalvikar in Trier. Im Februar 2021 hatte er bei einer Pressekonferenz während der Vollversammlung der Bischöfe eine Journalistenfrage zum Fall Weißenfels und seiner Rolle darin nicht wahrheitsgemäß beantwortet. Die Frage knüpfte an die Berichterstattung im Deutschlandfunk an. Die entsprechenden Antwortpassagen darf er nicht mehr wiederholen. Wer zum Fall Weißenfels recherchiert, bemerkt das taktische Verhältnis der Hierarchen zur Wahrheit. Nach wie vor wird auf Medienanfragen hin nur zugegeben, was sich nicht bestreiten lässt. Das Bistum verstrickt sich in Ungereimtheiten, auch auf Kosten der Betroffenen. Verantwortung verschwindet in diffusen Fehlerbekenntnissen. Und die Öffentlichkeit kontrolliere kaum noch, meint Thomas Schüller.
Generell ist es so, dass die kirchliche wie weltliche Öffentlichkeit mittlerweile des Themas müde ist, dass man eigentlich das nur noch Achselzucken zur Kenntnis nimmt und dass die Solidarität auch kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ehrenamtlicher mit den Opfern sexualisierter Gewalt nachgelassen hat. Das ist das eine. Und zum anderen, es gibt ein Komor, also ein ungeschriebenes Gesetz zwischen den Diözesanbischöfen, dass natürlich man nur in äußerst seltenen Fällen einen Bischof öffentlich kritisiert. Und weiß ich zum Teil auch, gerade bei der Missbrauchsthematik, in einem Boot sitzen.
Karin Weißenfels archiviert akribisch alles zu ihrem Fall. Sie kämpfe weiter, erklärt sie, angespornt von der Hoffnung auf Gerechtigkeit.
Ich werde wahrscheinlich Gerechtigkeit für mich nicht mehr erleben. Aber vielleicht kommt anderen Betroffenen mein Durchhalten irgendwann zugute. Ich bin davon überzeugt, dass die Lügen der Verantwortlichen auf Dauer keinen Bestand haben werden und die Wahrheit ans Licht kommen wird. Und ja, vielleicht ist diese Hoffnung auf Gerechtigkeit meine Motivation.
Gerechtigkeit ist ein großes Wort. Erst einmal geht es morgen ab 8.30 Uhr vor Gericht. Verhandelt wird ein kleiner Ausschnitt aus einem großen Fall.
Der Trierer Bischof Stefan Ackermann muss morgen vor Gericht erscheinen. Es geht um Schmerzensgeld für eine Missbrauchsbetroffene, deren Klarnamen er bekannt gemacht hatte. Ein Beitrag war das von Christiane Florin. Das war die Sendung Tag für Tag. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Und hier geht es jetzt weiter mit der Sprechstunde und meinem Kollegen Martin Winkelheide. Sein Thema unter anderem Ernährung bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis bald.